Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Michael Soda.
Beruf?
PR- und Kommunikationsmanager, heute Gründer von Typebike.
Heimatort?
Freiburg im Breisgau.
Dialekt oder Hochdeutsch?
Oh, badisches Hochdeutsch.
Stadt oder Ländle?
eher Stadt.
Alu oder Stahl?
Titan. Und wenn ich will, müsse eher Stahl.
Politische Kommunikation oder Markenkommunikation?
Ui, Fangfrage. Also früher hätte ich gesagt politische Kommunikation, heute tatsächlich eher der Hang zur Markenkommunikation.
Micha, welches Rad hast du in letzter Zeit gerne wohin genommen?
Ich habe nur eins, was ich selber benutze. Das ist ein ganz simpel gebautes Fahrrad für die Stadt mit Korb vorne dran und Rücktritt, klassisch wie ganz früher. Das klaut hoffentlich nie jemand und das ist so mein tägliches Fahrrad, mit dem ich rumgurke in der Stadt.
Ein Typebike?
Richtig. Woher weißt du das?
Das war so eine Ahnung. Michael, ich würde mit dir tatsächlich gerne mit etwas beginnen, das ich im Grunde überhaupt nicht mag, nämlich Buchhaltung. Nein. Natürlich nicht.
Steuer hätte ich erwartet.
Das wäre schrecklich, inklusive sofortigem Exodus der Zuhörerschaft. Nein, mit einem Elevator-Pitch. Du hast, glaube ich, in deiner bisherigen Laufbahn einige Pitches gehört und wahrscheinlich auch selber gegeben. Hm. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan, aber ich glaube, für die Podcast-Struktur wäre es toll, wenn du dein Unternehmen, wenn du Typebike einfach mal kurz vorstellen würdest als Einstieg.
Okay, gerne, klar. Also tatsächlich habe ich das ja schon ein paar Mal geübt und ich hoffe, ich schaffe das jetzt im richtigen Duktus für deinen Podcast.
Also genau. Ich habe keine Uhr hier stehen.
ich habe Typebike gegründet Ende 2021, tatsächlich aber mit etwas Vorlauf auch, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ich habe eine Marke gegründet mit einem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendfahrräder, die verschiedene Elemente sozusagen beinhaltet, die ich heute für erforderlich halte, die ich halt kenne aus meinem früheren Berufsleben auch. Also es ist eine Marke, die ich auf sozialen Standards aufgebaut habe, die nachhaltig ist und auch einzigartig, aber auch sehr klassisch ist. Klassisch auch im Sinne von nachhaltig, nämlich nicht hochtechnologisiert, sondern immer so gebaut, dass du im besten Fall auch in 10 Jahren noch Einzelteile bekommst. Und die soziale Komponente ist die Unterstützung von sozialen Projekten. Also ich habe da auch aus der Markenwelt verschiedene Beispiele wie Viva Con Aqua oder Fritz Cola. Das sind für mich so ganz so Benchmark-Marken, die eben viel im sozialen Bereich auch machen und die für etwas stehen. Also dieses ganze Thema Haltung und Purpose ist für mich sehr wichtig. Und dann kommt noch dazu, dass ich bei der Marke von Anfang an auf die SDGs gesetzt habe. Das ist die UN-Charta 2030 der UN mit den 17 Zielen. Da gibt es eine ganz tolle Webseite für Kinder und Jugendliche, die den Kleinsten schon vermittelt, wie sie so ihr tägliches Leben nachhaltig gestalten können mit ganz einfachen Mitteln, ohne dass man in so einen Öko-Touch oder Kontext reinverfällt. Und das ist etwas, was ich von Anfang an verfolgt habe. Und deshalb ist die Besonderheit bei uns auch diese hochgradige Individualisierung, Personalisierung und die Lackierung eine nachhaltige, umweltfreundliche in den 17 Farben der SDGs, die sich die Kinder aussuchen können.
Super, vielen Dank. Also bevor wir uns noch gleich detaillierter sprechen, eben über diese 17 Farben, über wo du mit wem produzierst, über das Herausforderungen bei dir beim Sourcing in der EU und die sozialen Projekte und so weiter, würde ich tatsächlich gern so ein bisschen verstehen wollen, wer du bist und woher du kommst, also deinen Hintergrund, weil ja, also dein Werdegang, das überrascht vielleicht den einen oder die andere, dass jemand, der jetzt vor kurzem eine Fahrradmarke gegründet hat, vorher unter anderem Geschäftsführer und Member des Management Boards bei Aperto war oder Teamleiter bei Scholz & Friends und riesige Kampagnen entwickelt und geleitet hat im Marketingbereich. Magst du ein bisschen erzählen, wie sich dein Leben so entwickelt hat?
Oh, also ja, mein Leben, wie es sich entwickelt hat, ist jetzt fast philosophisch die Frage. Tatsächlich ist die Fahrradbranche so immer an meiner Seite gewesen, muss ich vielleicht dazu sagen. Also es ist so, dass ich aus der Fahrradstadt Freiburg im Breisgau komme und ich war leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer und tatsächlich auch in meinem Umfeld einer meiner engsten Freunde war Triathlet. Das Fahrrad hat uns in Freiburg eben immer auch begleitet.
Bist du selber auch Rennen gefahren?
Ich bin selber Rennen gefahren, aber im Amateurbereich. Also ich war kein Profi, aber ich habe selber Rennen dann auch veranstaltet tatsächlich. Und das ist etwas, was mich halt frühzeitig geprägt hat. Und man muss halt dazu sagen, vom Werdegang her, ich habe eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch damals noch, zum großen Außenhandelskaufmann. Das ist heute tatsächlich gar nicht so unwichtig für mich, diese Ausbildung. Und sie war damals schon wichtig, weil ich da gelernt habe, was es eigentlich heißt, Waren aus anderen Ländern nach Deutschland zu bekommen. Und habe danach angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Das Studium habe ich aber nie zu Ende gebracht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und habe aber während des Studiums auch angefangen, mein Geld zu verdienen in Fahrradläden. Ich habe dort gejobbt und dort habe ich auch mein Handwerk gelernt. So habe ich eigentlich erfahren, wie man Fahrräder baut und habe damals auch angefangen, so aus dem Keller raus selber mein Fahrrad natürlich zu pimpen, würde man heute sagen, also einfach aufzurüsten, weil es war so die große Zeit der Scott und Marine und Checkerpick Marken, die eben ganz viel so Stangenfahrräder im Geschäft hatten, aber in Freiburg gab es damals schon so diese Leute, die eben so Wert auf gute Qualität gelegt haben, Wert darauf gelegt haben, was Eigenes zu fahren, was sie für sich auch an ihrer Fahrsituation sozusagen angepasst, dann auch umgebaut haben. Und das habe ich dann auch schnell gemerkt. Das habe ich dann gemerkt in den Fahrradläden, in denen ich gearbeitet habe, dass Leute sich teure Fahrräder gekauft haben und nochmal bestimmt zu viel Geld ausgegeben haben, um dieses Fahrrad umzurüsten, sodass es ihr eigenes wurde. Und das habe ich dann tatsächlich auch angefangen, erst im Keller meiner Eltern sozusagen um Fahrräder mein eigenes umzurüsten. Aber dann hat sich das so ergeben, dass ich auch für Freunde und so weiter umgebaut habe. Und daraus ist dann tatsächlich der erste Bike à la carte Shop in Freiburg entstanden. Bikepoint.
Also ein richtiger Laden.
Ein richtiger Laden tatsächlich während des Studiums eröffnet, wo wir tatsächlich nur die Einzelparts angeboten haben und den Leuten ihr individuelles Fahrrad zusammengebaut haben. Das hat viel Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung. Allerdings hat das bei mir gar nicht so lange angehalten. Man ist jung. Ich war immer jemand, es gibt ja immer so, wenn du, ich weiß nicht, wo du jetzt genau, du hast ja aus Augsburg, glaube ich, oder wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu.
Oder aus dem Allgäu,
genau. Habe in Augsburg studiert, tatsächlich.
Genau, und dann kennst du ja wahrscheinlich so aus deiner eigenen Zeit, es gibt immer einen Teil, der bleibt für immer in der Heimat und es gibt den anderen Teil, den es wegzieht in die große, weite Welt. Und ich gehörte zu dem, ich will raus aus Freiburg. Und dann hat es mich tatsächlich ganz irgendwo anders hin verschlagen, aber Fahrräder und Fahrradbau hat mich immer begleitet, auch in meiner anderen Karriere. Ich bin dann aus Freiburg tatsächlich weg, hab den Fahrradladen abgegeben. Mich haben ganz andere Dinge tatsächlich dann interessiert. Text, Redaktion, auch Werbung hat mich interessiert und Freiburg war halt ein absolutes Niemandsland, was das angeht.
Warum ich das wissen will oder warum ich das betonen möchte, deine Karriere, die du dann tatsächlich hingelegt hast, ist, weil diese Karriere ja auch einen Cut erfahren hat.
Richtig.
Durch die Gründung von Typebike.
Ja.
Und du warst sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also du hast Kampagnen entwickelt, vielleicht deswegen auch meine Einstiegsfrage vorhin, Dialekt oder Hochdeutsch. Weil du warst, glaube ich, dann doch stark beteiligt, involviert über Jahre in die Kampagne von Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Und dann bist du nach Berlin.
Nee, ich bin da schon in Berlin gewesen tatsächlich. Also ich habe tatsächlich irgendwann angefangen, ganz klassisch eine andere Karriere zu starten. Also ich habe, wie gesagt, Studium abgebrochen und bin dann in die Kommunikationsbranche und habe da erstmal ganz klassisch im Bereich Sportsponsoring und Event mein Handwerk gelingt, PR. Am Ende des Tages bin ich auch nicht bei der PR stehen geblieben, sondern habe immer geguckt, was gibt's denn so abseits von der PR, Werbung zum Beispiel, Event, Sponsoring. Es gibt ja eine ganze Menge in der Kommunikation. Und das hat mich tatsächlich dann dazu geführt, dass ich immer jemand war, der ein sehr breites Fachwissen hat. T-Shape-Marketer nennt man sowas heute in der Sprache. Dass ich tatsächlich auch Teamleiter wurde, zum Beispiel bei Scholz & Friends, aber in Berlin. Und diese Kampagne, wir können alles außer Hochdeutsch, geleitet habe, die eben nicht nur PR abgebildet hat, sondern auch Werbung, die eben jeder kennt, bis hin zu Stickern, die du heute noch in der ganzen Welt findest. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und das war natürlich für mich als Freiburger sensationell oder als Badener sogar, weil der damalige Staatssekretär tatsächlich aus Baden-Württemberg auch aus einem Nachbardorf kam, wo ich herkam, aus Buckingen. Fand ich natürlich super, weil man sich auch sprachlich gleich so auf einer Ebene gut verständigen konnte. Aber
nett, ja,
nett, total nett. Und ich habe natürlich die Seele der Bahne, aber auch der Schwaben natürlich, die haben wir alle mit einbezogen, gut verstanden. Aber das hat auch dazu geführt, dass die Berliner dann ein Auge auf mich geworfen haben, weil Berlin war gerade damals in den Startlöchern für eine eigene Imagekampagne. Und tatsächlich bin ich auch dieser Verlockung gefolgt, weil ich habe gesagt, diese Chance, die ergibt sich nur einmal im Leben, nämlich dass ich als Wahlberliner und als Badener sowohl die Imagekampagne Baden-Württembergs leiten konnte, als danach auch die Imagekampagne für Berlin ins Leben rufen durfte.
Verrückt. Also du warst auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und das auch noch in der Zeit der Pandemie. Aber also wie du gesagt hast, Ende 2021 und dann auch mit Vorlaufzeit, ja, entscheidest du dich, da einen Bruch in deinem Leben zu vollziehen und dir eine Leidenschaft zum Beruf zu machen, die jetzt sicher auch, also wenn wir so auf die Hauptmotivation der Menschen angeblich eingehen, dann ist das einfach Geld. Ja. Und das war dir sicherlich auch klar, dass das jetzt nicht mehr der Fall sein wird.
Richtig. Und zwar kommst du irgendwann in tatsächlich auch in ein Alter, wo du auch merkst, so, okay, wie will ich eigentlich noch weiter leben und arbeiten? Und ich habe für mich einfach festgestellt, gerade die Pandemie, die hat natürlich einen extremen Break bei vielen Menschen erzeugt. Und das war, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Phase. Und da stehe ich ja bei weitem nicht alleine mit. Ich war zu dem Zeitpunkt in einer großen Institution, und zwar nicht mehr auf Agenturseite, das muss man vielleicht dazu sagen, sondern bei meinem letzten Arbeitgeber war meine Aufgabe, sozusagen die Marke Sparkasse ins Morgen zu transferieren. Also mit einem Markenpitch, mit einem Versuch eines Imagewandels. Und da war man dann an dem Punkt, wo man wirklich gesagt hat, willst du eigentlich so weiterarbeiten? Ist das so deine Perspektive? Und dann kamen natürlich so Punkte dazu, so ganz banale Sachen, nämlich meine Tochter, die mich dann gefragt hat, die war es leid, immer mit ihrem Fahrrad irgendwie sich darum zu kämpfen, wessen Fahrrad jetzt das ist auf dem Schulhof, weil sie alle gleich ausschauen. Die hat mich dann irgendwann gefragt,
okay,
hey, Papa, du kannst doch Fahrräder bauen, willst du nicht für mich mal ein Fahrrad bauen.
Da kam wieder das Individuelle.
Ja? Und zwar völlig aus dem Nichts, aus dem Off, was mich wirklich überrascht hatte. Und es war so eine kleine Initialzündung, die bei mir gereicht hat, mich anzufüttern, mich darum zu kümmern, okay, ich finde das jetzt eigentlich eine geile Performance, eine geile Challenge, meiner Tochter ein eigenes Fahrrad zu bauen. Und dann ging der ganze Kladderadatsch los.
Du meintest schon vorher, du hast 2021, Ende 2021 gegründet, aber es wäre einige Vorlaufzeit gewesen. Warum?
Weil ich tatsächlich dann angefangen habe, mich darum zu kümmern, was bedeutet es eigentlich heute in diesem Maße, wie ich es früher gemacht habe, noch ein individuelles Fahrrad zu bauen, unter dem Aspekt aber speziell für Kinder. Meine Tochter war, jetzt muss ich gerade mal gucken, 9 oder 10 Jahre alt. Und Kinder wachsen ja immer sehr unterschiedlich und haben auch immer, oftmals, sie sind einfach nie, die Proportionen sind nie gleich, sondern entweder die Hände sind groß, die Beine lang, der Oberkörper kurz oder wie auch immer. Also alles hochgradig unterschiedlich und nicht so über einen Kamm zu scheren. Und dann ging natürlich erstmal für mich so die ganz plumpe Recherche los nach Kinderfahrrädern. Dann ist man darauf gestoßen, wie dieser Markt gerade tickt. Dann ist man darauf gestoßen, wie die Gesellschaft gerade tickt. Also auch da mein Ursprung, Dinge anders zu machen wie in der Fahrradbranche. Und zu der Zeit kam eben ein großes deutsches Medium, ein Leitmedium, was dann auch noch darüber berichtet hat, dass viele Fahrräder nicht nur aus Asien kommen, sondern auch unter sehr schlechten Bedingungen gebaut werden in Asien. Unter anderem auch von Kindern für Kinder und dann kam so, dann ging wie bei mir so eine Lawine los im Gehirn, wo ich gesagt habe, okay, das kann es ja heute gar nicht mehr sein. Vielleicht ist das auch was, wo die Leute viel, wo es sich lohnt, viel näher drauf zu schauen und auch wenn ich für mein Kind ein Fahrrad kaufe, viel mehr drauf zu achten, wo kommt es eigentlich her? Und natürlich ist es klar, dass wenn ich mir irgendwo ein Fahrrad bestelle oder kaufe für, es gibt ja schon welche für 195 Euro, dann weiß mein gesunder Menschenverstand auch, dass das jetzt in der Herstellung sowohl von den Bedingungen her als auch von dem Material, von der Qualität nicht das Beste sein kann. Ich verstehe auch, dass viele Leute nicht so viel Geld haben, das ist mir völlig klar. Aber trotzdem gibt es bestimmte Sachen, auf die man achten sollte, finde ich.
Jetzt müssen wir aber dazu sagen, weil es klingt so ein bisschen, als ob jetzt Typebike irgendwie abgehobene Preise hätte, aber du bist in der Price Range von einem Cube, einem Woom, etc.
Genau, das ist so eine der Strategien, aber wir müssten eigentlich teurer sein für diesen hochgradig individuellen Ansatz, aber wir haben gesagt, wir nehmen weniger Marge in Kauf und bleiben erstmal in dieser Range, wie die genannten Marken, die du gerade aufgezählt hast, ganz einfach, weil unsere Strategie ist, wir wollen erstmal viele Räder von uns auf der Straße haben und unser Konzept vermittelt sehen, weil das ist einer der schwierigsten Parts überhaupt für uns, überhaupt eine Bekanntheit und eine Wahrnehmung zu bekommen, sowohl bei den Verbraucherinnen als auch bei der Industrie, weil die Industrie reagiert überhaupt nicht in der Größenordnung, mit der wir gerade rausgehen, weil zu unserem nachhaltigen Konzept gehört eben auch nicht Tausende von Rahmen und Zusatzkomponenten gleich zu ordern irgendwo, sondern tatsächlich auch die Lagerhaltung klein zu halten. Das heißt, wir machen alles on demand.
Einer in der Fahrradbranche hat nicht ein volles Lager und das bist gerade aktuell du. Das ist ja immerhin etwas.
Wir sind auf jeden Fall von Anfang an so gestartet, keine großen Lagerhaltungen zu haben, ja. Ganz genau. Und nicht wie blöde zu bestellen.
Das ist natürlich eine große Herausforderung. Also da die Supplier zu finden, die mit dir arbeiten wollen. Und wie verlief denn das Sourcing? Also du hast gesagt, Europa, das war der Fokus. Ja. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen, du schraubst, also montierst, lackierst und so weiter, alles auch in Berlin.
Alles in Berlin, ganz genau.
Und das machst du aber auch nicht alles alleine.
Mache ich nicht alleine. Geht.
Ein kleines Team hast
ein
du.
Ein kleines Team habe ich und zwar gegründet habe ich alleine, aber ich habe Verstärkung mit zwei Fahrradmonteuren. Ich habe Verstärkung in der Beratung auch, was den Verkauf angeht der Fahrräder. Und ich habe einen Partner, also zu einem unserer sozialen Ansätze gehört es, die Fahrräder in der Endmontage an eine soziale Organisation zu geben. Das ist Pinel, heißen die. Und die haben bei mir um die Ecke eine Fahrradwerkstatt für die Reintegration von psychisch erkrankten Menschen und werden angeleitet von zwei Fahrradmeistern, von zwei Fahrradmonteuren. Und die bekommen von mir eine Spende. Und die Fahrräder werden dort sozusagen dann immer reingegeben, die wir gebaut haben, nochmal gecheckt, nochmal eingestellt und die Endmontage sozusagen gemacht. Das ist für die Leute, die dort arbeiten, super. Wir tun was Gutes, weil wir die Organisation unterstützen. Und die Leute dort sind eben nicht nur beschäftigt mit Reparaturen von alten Fahrrädern, sondern kriegen immer diese schönen Kinderfahrräder eben zur Endmontage. Und das ist so einer unserer sozialen Ansätze der Marke, diese Zusammenarbeit. Aber was du schon gesagt hast, das Finden, dieses Management, gute Kinderteile zu finden, erstmal in Europa möglichst. Schaltung komme ich natürlich nicht drum rum, dass sie aus Asien kommt. Aber Fahrradrahmen ist ein gutes Beispiel. Da wirklich Hersteller zu finden, die uns in kleineren Stückzahlen, und da reden wir so von Hunderten, also in dieser Größenordnung zu beliefern, on demand, habe ich jetzt gerade aktuell wieder mit einer Zollgeschichte, weil wir auch Rahmen aus der Türkei zum Beispiel bekommen, da welche zu finden, die sagen, nee, wir gehen nur ab einer Abnahme von 10.000 irgendwie da rein. Das war, also ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre tatsächlich gebraucht und da habe ich noch gearbeitet in dieser Zeit. Mhm. Aber der Gedanke ist schon gereift, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und da war es im Nebenerwerb und ich habe in der Küche, gibt es tolle Bilder noch von früher, wo ich Prototyping gemacht habe mit Bremshebeln zum Beispiel, dass ich verschiedene Größen von Bremshebeln zum Beispiel habe, die den Kinderhänden entsprechen und nicht ein Einheitsmodell, bis hin zu dem Thema Kurbelgarnitur. Endloses Thema habe ich heute aus Portugal von Miranda. Leichte, gute Aluminiumkurbeln in verschiedenen Längen. Aber das eben zu bekommen, nicht als OEM-Ware, irgendwie gleich in der 10.000er-Auflage, das war ganz, ganz hartes Stück Arbeit.
Ja, und zugleich nicht irgendwie individuelle Sachen, weil du meintest ja auch, das ist etwas, das muss reparaturfähig sein.
Ganz genau.
Auf lange Sicht. Also du wolltest nichts Eigenes entwickeln, du wolltest jetzt nicht ein VanMoof-System entwickeln.
Hatte ich gar nicht das Geld für. Also ich habe tatsächlich, man muss dazu sagen, vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ich habe mich entschieden, ich habe viel Kontakt mit dieser Startup-Welt gehabt jetzt oder habe ich immer noch in Berlin und anderswo. Aber ich habe mich damals entschieden, nicht eine Firma zu gründen und erst auf Investoren zu Suche zu gehen, sondern ich habe mich entschieden, das ganze Geld, also dieses Bootstrappen nennt man das ja, langsames Wachstum, Step by Step, und zwar mit Eigenmitteln. Und das macht das natürlich noch, ich sag mal, vielleicht noch schwieriger. Das heißt, der Aufbau der Firma geht viel langsamer vonstatten, als vielleicht, wenn ich einen großen Investor habe. Das bedeutet aber für mich sehr viel mehr Freiheit und Eigenständigkeit, auch was die Modelle angeht. Aber das ist ein Punkt, der bedeutet auch, immer sehr sorgsam darauf zu achten, wohin man sein Geld ausgibt. Und natürlich habe ich da auch schon die eine oder andere blutige Nase mir geholt, weil ich gerade das Thema Prototyping ist so ein Fall. Ich brauche die Produkte tatsächlich, ich muss sie auch sehen, testen, fahren lassen von Kindern, ausprobieren. Und dann merkt man plötzlich, wenn man das Produkt plötzlich hat, ist doch nicht so gut und hat aber schon Geld ausgegeben. Und diese ganzen Entwicklungsstufen, in anderen Unternehmen heißt es dann F&E, also Forschung und Entwicklung, das hängt halt alles an einer Person und das macht es dann teilweise langsamer und es dauert länger und es bedeutet manchmal auch Rückschritte.
Welche Modelle hast du denn im Programm? Wann geht's bei dir los? Weil genau, du hast keine Laufräder für Kinder und du hast zugleich, muss man auch sagen, habe ich auf deiner Webseite gefunden, ein ADAC-Rad und das geht erst ab 1,65, ich bin 1,60, Micha. 1,65 los, ja, also ein Erwachsenenrad.
Genau.
Das man auch kaufen kann.
Tatsächlich ist es ich lasse es ja manchmal gerne so laufen, also wie sich Dinge entwickeln. Und angefangen habe ich tatsächlich mit Kinderfahrrädern. Ich habe mir aber immer gesagt, wenn ich diesen nachhaltigen Aspekt reinbringe, auch jetzt heute als offizieller Botschafter dieser SDGs, hast du als kleines Kind noch kein wirkliches Verständnis dafür. Also sprich Laufradalter, habe ich immer gesagt, kommt für mich nicht in Frage, sondern ich nehme so die Kids rein ab 5 Jahre und habe angefangen, Modelle zu entwickeln ab 5 Jahre bis 15 Jahre, dann auch so ins Teenageralter. Und dann kam eine Situation.
Und für die Straße, also für die Stadt, genauso wie auch Mountainbike-Modelle, oder?
Richtig, ganz genau. Also ich habe natürlich schon, der Schwerpunkt ist bei mir schon Stadt, robuste, klassische Modelle, aber leichte Modelle und sehr hochwertige Modelle für die Stadt. Aber es sind zum Teil auch Mountainbike-Rahmen, die ich eben, die nenne ich dann immer Modell Allgäu zum Beispiel, die man halt wunderbar auch in den Bergen nutzen kann. Ich sage nur immer, aus Gewichtsgründen ist eine Federgabel in der Stadt eigentlich Unsinn. Wenn ich aber ein Trial fahre oder eben jemand bin als Junge oder Mädchen, die gerne über Stock und Stein wirklich die ganze Zeit fahren, dann macht es Sinn. Ich bin aber lieber der Fan von einer klassischen Stahlgabel, die auch eine gute Eigendämpfung hat. Das ist so meine Intention dahinter. Deshalb ist es immer, die Räder sind stark angepasst. Sie haben auch alle Anschlussmöglichkeiten für Schutzblech, Gepäckträger bis hin zu einem eigenen Schoolbike, was ich entwickelt habe mit der komplett Ausstattung sozusagen, um sicher jeden Tag zur Schule zu fahren, also nach STVZO. Aber weil das immer wieder auch gefragt wird von den Eltern, also tatsächlich habe ich dann viele Eltern da stehen, die sagen, es ist zwar geil, ein Mountainbike zu haben, aber ich möchte gerne, dass es hinten nicht nass spritzt, also mit Schutzblech, dann muss es eine Schultasche da drauf bekommen, also mit Gepäckträger und plötzlich hast du halt ein Fahrrad, was gar nicht mehr für die Berge gemacht ist, sondern eher für die Stadt.
Ja, also es klingt schon ein bisschen so nach deinem Ursprung, diesem Individualisieren. Und jetzt haben wir gerade vorhin auch schon von den 17 Farben gesprochen. Möchtest du noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen? Auf die UN-Charta ganz kurz, also UN-Charta 2030. Und warum du dich dafür entschieden hast und vielleicht so ein paar Beispielfarben und für was sie stehen.
Naja, also der Gedanke war ja immer, so dieser Fahrradbranche so ein bisschen was entgegenzusetzen, in ihrem, sag ich mal, nach vorne zu gehen, Richtung sozialere Gedanken, aber auch nachhaltiger zu werden. Da gibt's ja einige Bestrebungen in der Branche, da bin ich auch sehr stark vernetzt, was das Thema angeht. Mir reicht es aber in vielen Teilen einfach nicht. Und ich wusste halt von dieser UN-Charta, dass sie bestrebt ist, dass auf allen Ebenen, gegen Hunger, gegen Armut, gegen Verschwendung, für saubere Meere und so weiter, diese UN-Charta aufgesetzt hat. Und ich fand diese Weiterentwicklung in unserem Markensinne, weil ich eben aus der Markenwelt komme, habe ich immer gesagt, ich brauche natürlich auch eine Story rund um meine Marke. Also was trägt mich eigentlich und was macht mich unique im Gegensatz zu anderen? Und ein Thema bei dieser Individualisierung war halt immer wieder die Farbigkeit. Weil wenn du in ein großes Fahrradgeschäft gehst, du hast die üblichen Markenhersteller, da stehen dann 5 Fahrräder nebeneinander, die sehen eigentlich alle gleich aus. Und das war ja die Initialzündung meiner Tochter, die gesagt hat, Mann, ich möchte einfach so ein Ding haben, was nur ich fahre. Also was wirklich, was wo ich auch gleich sagen kann, das ist mein, da gibt es niemand anders, der dieses Fahrrad hat. Und das hat mich so zu dieser Nachhaltigkeitsaspekten geführt hat, weil ich dann gleichzeitig in Kontakt mit dieser Organisation, mit der deutschen Sektion auch getreten bin. Und die bei 17ziele.de kann ich allen nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen. Super aufbereitete Dinge hat für Schulen, für Kinder, Jugendliche, was man so jeden Tag in kleinen To-Dos, nennen die das, tun kann, um diese SDGs, um diesen SDGs sozusagen schon mal sich heranzutasten. Eine SDG heißt auch nimm's Fahrrad, also unter einer Farbe. Und jede Farbe hat eben solche Kernaussagen und hat ein bestimmtes Thema. Und deshalb auch nicht für die ganz Kleinen, sondern für Kinder, die schon sagen, Mensch, ich identifiziere mich mit diesen Werten, mit dieser Haltung auch, die dahinter steckt. Und es ist eine Haltung, die wir, also wir schreiben ja nichts vor, sondern wir geben den Kindern freie Wahlmöglichkeit und sagen aber gleichzeitig, mit dieser Farbe wirst du selber auch zum Botschafter oder zur Botschafterin. Ja. Genau, einer SDG.
Das heißt also, wenn man zum Beispiel, ich finde es ganz witzig, Himmelblau steht für Wasser. Das Himmelblau,
genau.
Geliebte Farbe. Für das Meer und mit dem Hinweis, ja. Sammle Plastikmüll mit Freundinnen zum Beispiel. Ja.
Genau. Bist du im Urlaub am Meer mit deinen Eltern, sammel was ein. Ganz einfach.
Narzissengelb steht für nachhaltiger Konsum und Produktion. Ich habe deine Seite gerade offen.
Schön.
Telemagenta steht für weniger Ungleichheiten.
Genau.
Und so geht's weiter. Also von keine Armut mehr bis hin dann zu Gesundheit.
Genau. Und das ist halt so ein das trägt mein das gehört eigentlich mittlerweile, ist es eine DNA, wenn man es so nimmt, weil es ist sehr beliebt. Und ich habe mich dann entschieden, ich hätte jetzt ja zum Beispiel auch die Rahmen gleich vor Ort in den jeweiligen Ländern lackieren lassen können, aber ich habe mich auch da für den On-Demand-Ansatz entschieden. Das heißt, ich habe nicht gleich alle Rahmenmodelle, die ich habe, durchlackieren lassen in allen Farben, in großen Stückzahlen, sondern ich habe gesagt, nee, ich hole mir die Rahmen in Roh, in der Rohfassung sozusagen, im Rohzustand und mache auch diese Lackierung bei einer Lackiererei vor Ort in Berlin, wo ich weiß, man kann das tatsächlich als umweltfreundliche Lackierung bezeichnen.
Ja, Lackieren ist auch wirklich eine Sauerei, gell?
Also Riesensauerei. Also habe ich gerade letztens wieder ein Video aus Asien gesehen, zum Thema Lackieren von Fahrradrahmen, wie die Menschen ohne Maske mit bloßen Händen dastehen und Fahrradrahmen lackieren. Du kannst dir vorstellen, die haben alle Lungenprobleme irgendwie in spätestens ein paar Jahren. Hochgiftig, geht auf die Lunge. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich hole mir eine zertifizierte Lackiererei in Berlin und ich mache alles on demand. Also ich habe die
Rohrahmen. Zu dem Preis, Micha, echt.
Nee, da werde ich irgendwann bestimmt teurer werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kauft jetzt. Bringt Teil bei auf die Straße. Was sind denn so die beliebtesten Farben?
Die Blautöne, die du gerade genannt hast, also Leben unter Wasser, weil man merkt dann schon, so wo herrscht so eine Identifikation, nicht unbedingt vielleicht doch schon übers Thema auch, wenn Leben unter Wasser ist so ein beliebtes Thema. Grün ist sehr beliebt. Was haben wir noch? Und das Lachsorange ist auch beliebt. Und immer wenn man denkt, und das ist das Interessante, meine Erfahrung gerade, immer wenn ich denke, das ist jetzt gerade so der Burner, also die Farbe, die alle wollen, kommt es plötzlich ganz anders und plötzlich will jemand
Sonnengelb.
Sonnengelb zum Beispiel, ganz genau. Oder Melonengelb ist auch immer, war auch mal eine Zeit lang, kamen plötzlich alle Leute hintereinander mit Melonengelb. Finde ich auch eine ganz tolle Farbe, gefällt mir gut, weil man die toll kombinieren kann. Und dann kommen plötzlich ganz andere Farben, wo man denkt, komisch, wie kommen diese Wellen? Aber das treibt mich sowieso gerade um, weil dieses ganze Thema wellenartiger Konsum, wellenartiges Handeln der Menschen in der Fahrradbranche, auch beim Konsumenten übrigens, bei den Menschen, die mit Fahrrädern fahren. Es ist noch etwas, wo ich noch nicht ganz durchgestiegen bin, wie das eigentlich kommt.
Wie ist der Kontakt zu deinen KundInnen? Also du hast einen Laden in Berlin. Dort kann man vorbeischauen.
Also nur auf Termin. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Also auch das war Teil des Konzepts gerade am Anfang. Ich habe das erzählt mit dem Bootstrappen. Und tatsächlich habe ich am Anfang auch immer noch als freier Berater sozusagen in meinem alten Job gearbeitet, um Geld zu bekommen, was ich wieder reinvestiere in die Firma. Das heißt, ich habe keinen Shop aufgemacht mit Schaufenster und Öffnungszeiten, sondern ich habe einen kleinen Showroom eingerichtet mit Werkstatt. Ich habe ein extra Lager. Und ich habe ein Prinzip eingerichtet, dass die Leute einen Termin buchen über ein Buchungstool und sie 45 Minuten mit uns Zeit haben über ihre Wunschvorstellung, über ihr Fahrrad inklusive Probefahrt und Anpassung des Fahrrades zu sprechen. Und das ist etwas, was ich eigentlich nie wieder missen möchte, weil das sorgt für eine unglaubliche Zufriedenheit und für einen unglaublich engen Kontakt mit den Menschen. Also das ist... tatsächlich haben wir eine 100%-Quote. Das ist, wie ich finde, sensationell. Also jeder, der bei uns einen Termin macht, hat bisher auch ein Fahrrad gekauft. Und das spiegelt sich dann auch in unseren Bewertungen wieder, weil wir einfach einen erstklassigen Service haben und vielleicht auch am Ende des Tages anders mit den Menschen reden, weil ich kriege immer wieder gespiegelt, dass es halt ein Riesenunterschied ist, ob ich in einem großen Fahrradladen stehe, wo ständig auch Leute kommen und sagen, hast du mir mal eben, wo liegen die Schlösser, kannst du mir mal eben noch den Helm, sondern ich habe wirklich den Fokus auf das Kind, auf den Menschen und das zahlt sich wahnsinnig aus, das ist super.
Ja, also das kann ich mir vorstellen, aber ob sich's monetär auszahlt, ist halt diese Frage. Gell?
Da sind wir gerade am Tüfteln.
Also ich denke, ich mache mir hier schon wieder Sorgen um mich als Überleben. Aber
das ist sehr lieb von dir.
Inzwischen wahrscheinlich. Sorry, jetzt sind Interviewgefühle ganz schlimm. Aber nein, man will ja natürlich auch, dass genau diese Projekte und da nochmal ein Shoutout an Gina, die
dich
mir ans Herz gelegt hat. ja, wirklich, man will ja Menschen, die jetzt zum Beispiel, obwohl du ein Marketeer bist, gar nicht so viel Zeit hast fürs Marketing aktuell. Man will diese Botschaft, man will diese Produkte ja irgendwie auf die Straße bringen. Und man will vor allem auch, dass das überlebt. Klein gegen groß ist sowieso immer ein großes Thema für mich als Kleine. David Goliath ist eine der Narrative in unserer Welt. Und wenn jemand so viel Herzblut reinlegt, aber kommen die Leute auch außerhalb von Berlin extra zu dir angereist? Also man kann natürlich auch online bestellen, es lässt sich...
Absolut, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir haben das immer so aufgebaut, dass wir auf digitalem Wege Vertrieb machen. Und ich habe tatsächlich Kunden aus ganz Deutschland. Tatsächlich beschränken wir es auf den deutschsprachigen Raum, speziell im Gebiet eben Deutschland tatsächlich.
Ich hätte Südtiroler Interessenten. Wäre das noch möglich, weil sie Deutsch sprechen?
Da geht es einfach nur um die Versandbedingungen. Das ist auch so etwas, wo eine kleine Fahrradmarke gerne Zeit verschwenden kann, nämlich das der Deal mit einer Spedition oder mit einem Lieferdienst, der die Fahrräder heile anbringt. Also wir versenden zum Beispiel auch nicht kostenlos, weil wir machen CO2-neutraler Versand und wir sagen immer, Versand musst du dich als Kunde auch beteiligen. Also wir haben nicht diese Mentalität des kostenlosen Versand und der kostenlosen Retoure.
Habt ihr auch noch kostenintensives Packaging, weil nachhaltig?
Wir haben kostenintensives Packaging, ganz genau, weil auch nicht in diesen Unmengen an gleich vorbestelltem Packaging-Material. Da fehlt uns überhaupt der Platz auch für. Deswegen. Aber verschicken mittlerweile, also unsere Räder fahren in Köln, Düsseldorf, auf Sylt, bis hin nach Bayern und auch nach Baden-Württemberg. Also da sind wir schon gut unterwegs. Aber wir haben zum Beispiel da gemerkt, dass wir diesen hochgradig individualisierten Ansatz online nicht so fahren können wie zum Beispiel vor Ort. Wir haben natürlich diese Beratungsleistung, die dann erstmal wegfällt. Die können wir zwar machen per Video und per Telefon, Aber da stellen wir zum Beispiel die 17 Farben zur Auswahl online, mehr nicht. Und dann gibt es eher ein standardisiertes Fahrrad. Auch da haben wir 0%.
Ja, und vielleicht noch so Sets wie, brauchst du ein Schutzblech oder nicht?
Ja, natürlich, diese Standards dazu. Nur man muss tatsächlich sagen, wenn man bei uns vor Ort ist, kann ich halt nochmal viel mehr auf die Eigenheiten angehen, nämlich in Form von unterschiedlichen Bremshebeln, in Form von unterschiedlichen Längen des Vorbaus und so weiter, weil wir haben das Prinzip des mitwachsenden Fahrrades und haben da drei Modelle in dieser Altersklasse 5 bis 15 Jahre. Das heißt, du hast drei Fahrräder, die du mit uns fahren kannst in der Entwicklung als vom Kind zum Jugendlichen. Und das Prinzip lässt sich, muss man ganz ehrlicherweise sagen, am besten auch vor Ort realisieren bei uns, weil wir dann eine Serviceleistung haben, dass wir das Fahrrad auch bei fortschreitendem Wachstum des Kindes auch anpassen. Und du investierst halt viel weniger Euro, als wenn du gleich ein neues Fahrrad kaufen würdest. Das ist so der große Bonus. Und das ist aber ein Teil unseres Wachstumskonzeptes tatsächlich, dass es uns schon wichtig ist, vor Ort zu sein und dieses Matching mit den Menschen zu haben.
Mhm. Auf nach Berlin.
Und vielleicht, ja, und tatsächlich gibt es Leute mittlerweile, die verbinden ihren Berlin-Trip mit einem Besuch bei uns. Das finde ich auch super spannend. Die kommen dann mit ihrem Kind vorbei. Wir messen aus, wir gucken uns das an, es macht Probefahrt und dann kriegt es eben schon nachgeschickt, dieses individualisierte Fahrrad.
Ja, das
finde ich auch ganz spannend, ja. Ganz genau. Und vielleicht noch, um auf eine Frage von dir einzugehen, weil du ja nach den Erwachsenen gefragt hast. Es war nämlich dann irgendwann so, dass wir die Familien bei uns zu Besuch hatten. Und dann stehen natürlich die Kinder da und freuen sich und fahren Probe. Und dann sagen die Erwachsenen natürlich in ihrer Freude, über die Freude ihres Kindes, ja, hast du auch was für mich? Und das hat uns dazu geführt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst mit deiner Körpergröße auch, weil wir Fahrräder haben, die man so bauen dann kann, dass sie gar nicht mehr wie Kinderfahrräder ausschauen. Und so kam eigentlich bei uns eins zum anderen, dass wir uns auch darauf spezialisiert haben, für kleine Erwachsene Fahrräder anzubieten. Da habe ich einen super Hersteller aus Italien. Italienische Menschen scheinen in der Körpergröße etwas den europäischen Durchschnitt nachzuhinken, weil ich kriege dort Rahmen.
Und Körper, ja.
Genau, ich kriege dort einfach Rahmen in der Größe tatsächlich für Erwachsene, für Menschen so ab 1,45, ab 1,50. Und das ist etwas, was ich erst durch Zufall entdeckt habe und dann auch in der Kooperation mit Ninia Lagrande, die selber auch Influencerin ist und sage und schreibe nur 1,45 groß ist, die hat gesagt, du bist ja meine Rettung, weil ich fahre ein blödes Kinderfahrrad, aber ich hätte gern ein Fahrrad, wo ich erstmal diese SDGs transportiere, weil sie ist viel als Moderatorin auch unterwegs in diesem Kontext und wo ich auch das Gefühl habe, eben kein Kinderfahrrad zu fahren, sondern es ist ein Fahrrad für mich als Erwachsene, die aber nur 1,45, damit ist man übrigens nicht kleinwüchsig, aber was mir eben passt. Und dann ist das entstanden, ich habe nämlich in Italien einen Single Speed gefunden, einen Rahmen in 24 Zoll und ich glaube, damit bin ich einzigartig unterwegs, weit und breit. Und es kaufen zum Beispiel viele Menschen bei mir, die eben so um die 1,60 sind und ein Single Speed für sich suchen, aber eben nicht in Erwachsenennorm, weil Fahrräder für Erwachsene werden teilweise immer größer. Es sind so wahnsinnig wuchtige Boliden, die da teilweise auf unserer Straße unterwegs sind. Und ich habe immer diesen klassischen filigranen Ansatz versucht zu wählen und das schätzen die Leute sehr.
Ja, Minimalismus wäre auch meins. Also muss ich nach Berlin und bringen dann die Räder für die Kinder in Südtirol mit. Okay.
Ja, oder so. Oder ich schicke sie eben.
Ja, das kriegen wir alles noch gestemmt. Ja, du hast Berlin schon angesprochen. Immer mehr Kinder in Berlin, die sich aufs Fahrrad setzen. Allerdings, was man so mitbekommt, ist Berlin jetzt nicht gerade Vorzeigestadt, was die Fahrradmobilität anbelangt. Verkehrsberuhigte Straßen, die wieder zurückgebaut werden. Wir haben genau das Gegenteil eigentlich in Frankfurt, in Hamburg. In Stuttgart vielleicht weniger, in München durchaus. Also die Baustellen, die mich gerade aktuell nerven, freuen mich zugleich auch, weil da sich schon auf dem Asphalt abzeichnet, was für ein breiter grüner Streifen da irgendwann mal entstehen wird und wo der mich hinführen wird. Aber eben noch kleine Schritte bei euch, hingegen Rückschritte. Jetzt bist du verbandelt mit Menschen in der Politik in Berlin, sicherlich noch mit Senat und so weiter und so fort. Hast ein dichtes Netzwerk und engagierst dich, bist bei Zukunft Fahrrad. hast soziale Projekte. Wie ist denn da dein Blick auf die Mobilitätspolitik in Berlin vor Ort?
Puh, ganz, ganz schweres Thema tatsächlich. Also es ist ja tatsächlich so, dass das die Vorgängerregierung ja tatsächlich noch sehr viel in die Wege geleitet hat und ein komplettes Fahrradnetzwerk inklusive auch Schnellradwegnetz geplant hatte, was jetzt durch die aktuelle Regierung komplett gecancelt wurde, nochmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Das hat ja Ende letzten Jahres dazu geführt, dass auch Gelder, die eigentlich schon bewilligt waren, dann verfallen sind, weil es ist ja in der Politik oft so, dass es bestimmte Töpfe gibt und diese ganzen Gelder dann, wenn sie nicht abgerufen werden, wieder zurückfließen und nicht mehr für diesen Verwendungszweck eingesetzt werden können. Also eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Berlin kann halt Großstadt sein, Berlin kann aber auch unglaublich provinziell sein und provinziell auch gerade im politischen Kontext. Da bin ich auch ganz offen und frei mit, was meine Haltung dazu angeht, weil es doch immer wieder erstaunlich ist, wie fatal manchmal die Signale aus der Politik sind und wie zerfranzelt man dann auch ist, weil Berlin besteht ja nicht aus dem Bürgermeister und dem Senat, sondern aus ganz vielen Bezirken. Und jeder Bezirk hat natürlich auch ein Ansinnen. Und je nachdem, welcher politischen Couleur dieser Bezirk ist, mal ist also dieses Bestreben nach mehr Fahrradwegausbau größer, mal ist es geringer. Also man sieht es jetzt da, wo ich wohne, in Berlin-Schöneberg, sehr gut, von dem Grünen dominierten Bezirk. Und der ist sehr, sehr engagiert und ruft immer wieder. Und jetzt wurde gerade, du beschreibst dieses Gefühl, wenn man diesen grünen Streifen sieht, dann freut man sich plötzlich wie Bolle, weil dieser grüne Streifen auch noch durch Poller abgesichert ist und man denkt, Mensch, da kannst du auch dein Kind losschicken. Das kann da gefahrenlos unterwegs sein, endlich nach so vielen Jahren. Und wir haben einen weiteren Ausbau hier um die Ecke mit die Grunewaldstraße, die zu einer Vorzeigestraße ausgebaut werden soll. Vorzeigestraße in Sachen neue Mobilität, also Verkehr, Lieferverkehr, Fahrrad, Fußgänger und so weiter. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Stand alles auf dem Prüfstand.
Aber diese politische Zuschreibung, das kann es doch nicht sein. Wir haben zerstückeltes Feld. Jetzt bist du Marketier, der Image-Kampagnen entworfen hat und erfolgreich durchgezogen hat. Welche Image-Kampagne brauchen wir für die Fahrradmobilität? Dass es die gesamtgesellschaftlich ankommt, dass es gesamtgesellschaftlich als attraktiv, wohltuend, sexy empfunden wird. Dass es das ist, was wir haben wollen und nicht.
Also das ist schon mal sehr gut, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gerade Attribute genannt, die im Moment in der Kommunikation sich nicht wiederfinden. Also es gibt nicht dieses attraktiv, sexy, gutes Gefühl, auch Fahrradfahren ist ja nur auch rausgehen, ist ja auch ein Gefühl von Freiheit. Also Fahrradfahren ist ja viel mehr als nur von A nach B kommen. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Impuls, den du gerade gibst, weil mir ist diese ganze politische Debatte und da schließe ich auch die eigenen Verbände und NGOs, die sich engagieren für einen stärkeren Fahrradverkehr, schließe ich da nicht aus, weil es geht immer nur noch um eine sehr, einseitig geführte Debatte und die ist meistens in einem Ton, den ich nicht befürworte. Also es geht immer nur um das Aufrufen von Gefahren, um Schlechtmachen, es ist ein gegenseitiges Dissen und das ist wirklich, das zieht sich von Politik über die NGOs, über die Verbände, die sich da engagieren. Mir fehlt dieses positive, nach vorne gewandte.
Leichtigkeit etwas, reinbringen, Lust reinzubringen.
Ganz
nicht
genau.
Als es ist Last eine ganz zu empfinden, das Thema aufzubringen oder drüber nachzudenken oder es als Zweck und Nutzen oder eben als sportives Instrument zu verstehen. Da funktioniert es ja. Also ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht auf einer Produktion, wo ich war, wo jemand erzählt hat, dass er kommt vom Mountainbiken und fährt schon länger Rennrad. Es ist nie jemand mit ihm Rennrad gefahren. Also es ist hier in den Alpen und er sagt, in den letzten 2 Jahren ist es explodiert in seinem Umkreis. Alle sitzen auf dem Rennrad. Warum? Wegen der Netflix-Serie. Unfassbar. Ja, unfassbar. Ich habe einen Podcast gemacht mit Arne von Rose und der sagt, wir brauchen genau das. Wir brauchen wieder so ein E.T.-Moment, wo das BMX vom Mond vorbeifliegt. Absolut. Das ist das, was wir brauchen. Wir haben ein bisschen LeBron James als Basketballbotschafter auf dem Bike sitzend. Und wir sind einfach wahnsinnig in dieser Bubble auch und kreisen auch so ein bisschen um uns selbst. Also wenn Type Bike läuft und du vielleicht Unterstützung bekommst durch jemanden und ein bisschen Luft hast, dann als nächstes Image-Kampagne für das Fahrrad. Micha.
Also ich habe einen Plan für nächstes Jahr tatsächlich. Also ich möchte eine kleine Kampagne machen, die hat aber tatsächlich originär gar nichts mit dem Fahrrad an sich zu tun, sondern mit Politik, mit Haltung und Politik. Das klingt jetzt ein
das
bisschen
fertig. Das klingt überhaupt nicht nach Lust nicht so und voran. Leichtigkeit.
Das ist super leicht und es soll auch Spaß machen, weil es geht so um die nächste Bundestagswahl. So viel sei verraten. Ich will nur eins sagen, diese Diskussion, auch gerade in Berlin, wird unglaublich verbittert geführt. Und diese Verbitterung findet sich auf der Straße auch wieder. Und da kann man niemanden ausnehmen, egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer. Wir müssen uns alle im Verkehr etwas beruhigen. Und dazu zählen alle. Also uneingeschränkt. Ich habe Erfahrung, ich bin ja selber Fahrradfahrer, ich habe mein Auto schon längst abgegeben in Berlin. Aber es ist Autofahren in Berlin ist einfach eine Tragödie für mich persönlich. Es gibt Leute, die sagen noch, ich fahre gerne in Berlin Auto. Ich überhaupt nicht. Es ist einfach Wahnsinn.
In keiner Stadt.
Es schürt bei mir Aggression.
Wahrscheinlich
in keiner Stadt, genau. Aber es ist, und wenn du mich fragst, jetzt noch ein Wort vielleicht zur Kampagne. Ich hatte mal eine Podiumsdiskussion und danach kam eine Redakteurin von Radio Fritz auf mich zu, die gesagt hat, Mensch, eigentlich müsste man doch mal so eine Kampagne machen mit allen, die sich so tummeln in diesem ganzen Fahrradkontext und auch Mobilitätskontext. Und zwar eine Image-Kampagne, die positiv nach vorne geht. Und die hat genau das aufgegriffen, was du eigentlich gerade vorhin auch gesagt hast. Nämlich mir ist es viel zu kleinteilig, was auch teilweise in der Politik oder auch bei den Vertretungen einer Lobby passiert, nämlich die Partikularinteresse sozusagen. Jeder macht so sein Süppchen. Wenn du auf LinkedIn guckst, also jede Woche gibt es irgendwie eine neue Aktion von irgendjemand, der was macht. Es gibt keine konzertierte, von allen gemeinsam getragene Initiative. Wenn du mich fragst, wäre das mein Traum, eine solche Kampagne mal auf die Beine zu stellen, weil ich sowas in der Politik schon einige Male gemacht habe, nämlich eine Initiative, die überparteilich, übergreifend alles sozusagen einbindet und einen positiven,
für was das Fahrrad eigentlich steht.
Ja, genau.
Und das Fahrrad steht eigentlich für was ganz anderes und meine Vorstellung, also mein Gott, habe ich Ideen, aber ja. Diese Umsetzung eines Imagewandels, das muss auf einer wahnsinnig guten, professionellen und umfassenden Marketingkampagne passieren und am besten, wie der Arno damals meinte, wir müssen mit Netflix sprechen, wir müssen unterwandern, wir müssen irgendwie die Autoren greifen und eine geile Netflix-Serie draus bauen und dann hat sich das Thema erledigt.
Ich bin der Meinung, wir müssen bei den Kids anfangen. Das ist ein Prozess mit dieser Mobilitätswende, mit diesem Prozess, der wird unglaublich lange, der wird generationenübergreifend sein. Das ist nichts, was du von heute auf morgen mit irgendwelchen politischen Kampagnen oder Protesten irgendwie hinbekommst. Damit hat noch nie irgendwas funktioniert, sondern es ist ein sehr, sehr langer Prozess.
Ja, ich glaube, wir müssen den Zeitgeist einfach positiver aufladen und positiver prägen. Wir sind umzingelt von Ängsten und die Formen natürlich auch so Ellbogen raus. Hey, Micha, trotzdem, also ich danke dir für deine Zeit. Es ist wirklich beyond bewundernswert, was du da aufgebaut hast.
Vielen lieben Dank.
Wie du es aufgebaut hast und vor allem auch, warum du es aufgebaut hast. Ich wünsche dir und ich wünsche Typebikes das Allerbeste. Ich schaue in Berlin vorbei, wenn ich das nächste Mal da bin. Jetzt habe ich gleich die Lust, nach Berlin zu fahren. Und vielleicht wirklich an alle, jede und jeden, die sich aktuell mit Kinder- und Jugendfahrrädern auseinandersetzen oder eben auch Erwachsenenfahrrädern oder Fahrräder für Frauen, Herren, die nicht so groß sind. Schaut einfach bei type.bike vorbei. Guckt euch mal um. Ansonsten lieben Dank fürs Zuhören, wie stets. Danke an Evelyn und Joshua für den Input. Bin schon am Recherchieren. A bientôt und nehmt fleißig das Rad.